Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Aline Abboud.
Guten Abend. Für Gaskunden wird es ab Oktober richtig teuer. Die staatliche Gasumlage, die nun beschlossen wurde, soll Energieversorger wie Uniper vor der Pleite retten. Dafür müssen die Verbraucher zahlen. Nur wie viel? Dazu gibt es jetzt neue Fragen. Nicht nur zur genauen Höhe der Umlage, die Mitte August mitgeteilt wird, sondern auch darüber, ob zusätzlich noch eine Mehrwertsteuer auf die Umlage anfällt. Wir versuchen das gleich in der Sendung zu klären. Kommen aber erst einmal zu einer ganz anderen Steuer, der Übergewinnsteuer. Die Idee dahinter, Gewinne von Konzernen abschöpfen, statt die Bürger mit hohen Kosten zu belasten. Denn viele Gas-, Energie- und Mineralölkonzerne verdienen gerade extrem viel mehr, weil sie von der Verknappung des Angebots durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine profitieren. Andere EU-Länder haben deswegen schon eine Übergewinnsteuer eingeführt. In Deutschland sucht die Politik noch nach einer Lösung. Oliver Salet.
Milliardengewinne aus der Tiefe. Durch die stark gestiegenen Energiepreise infolge des Ukraine-Kriegs steigen auch die Gewinne von Ölkonzernen in ungeahnte Höhen. Mitten in der Krise konnte Shell seine Gewinne im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppeln, BP sogar verdreifachen und Exxon fast vervierfachen. Gleichzeitig können viele Verbraucher ihre Energiekosten kaum noch bezahlen. Und die Preise werden weiter steigen, auch wegen der nun beschlossenen Gasumlage. Die Ampelregierung sucht nach Wegen, die Konzerne an den Kosten zu beteiligen. Zur Debatte steht eine sogenannte Übergewinnsteuer. Ein sperriger Name mit einer einfachen Idee.
Es geht um Unternehmen, die jetzt in der Krise ohne eigene Leistung, ohne eigenes Zutun, ohne eigene Innovation übermäßige Gewinne machen, also eben aus der Krise Profit schöpfen und diesen Profit abzuschöpfen als Staat und zu sagen, wir haben jetzt die Aufgabe, die Bürgerinnen und Bürger zu entlasten.
Die Kosten, die wir haben werden im Winter dadurch, dass Wladimir Putin einen Gaskrieg gegen Deutschland führt, werden enorm sein. Und das heißt, dass wir dann viel Geld brauchen werden, um den sozialen Frieden in Deutschland zu erhalten.
Die FDP warnt vor Wettbewerbsnachteilen und stellt sich gegen die Übergewinnsteuer. Es droht Krach in der Koalition.
Eine sogenannte Übergewinnsteuer würde den Wirtschaftsstandort Deutschland massiv beschädigen, würde Investitionen verhindern und Arbeitsplätze gefährden.
Auch unter Wirtschaftsexperten gibt es Uneinigkeit über den Sinn einer Übergewinnsteuer.
Wenn man genauer hinschaut, dann sind eben die Ölkonzerne, die hier wirklich sehr gut verdienen, die sind eben im Ausland angesiedelt. Das heißt, die können wir gar nicht besteuern. Es ist also ein bisschen Populismus, der hier mitschwingt.
Im Ausland wird so eine Übergewinnsteuer erhoben und auch bei uns könnten wir das machen, vorausgesetzt, es ist klar zeitlich befristet auf die Krise und man kriegt es hin, das einigermaßen sachgerecht auf die tatsächlichen Übergewinne zu begrenzen.
Deutschland diskutiert noch. In Brüssel hat die EU-Kommission bereits im Frühjahr grünes Licht für die Steuer gegeben. Das aus der EU ausgetretene Großbritannien hat bereits Fakten geschaffen, im Mai die sogenannte Windfall Tax verabschiedet. Öl- und Gaskonzerne zahlen jetzt 25% mehr Steuern auf ihre Gewinne. Doch im wirtschaftsliberalen Großbritannien bleibt die Steuer umstritten. Es ist etwas willkürlich, dass diese Konzerne jetzt besteuert werden, andere, die ebenfalls gute Geschäfte machen, aber nicht. Als der Ölpreis vor kurzem ganz niedrig war, hat auch niemand eine Subvention für Ölkonzerne vorgeschlagen. Länder wie Italien und Spanien haben die Übergewinnsteuer ebenfalls eingeführt. In Italien allerdings verweigern einige Energieunternehmen die Zahlung. Der Regierung in Rom fehlen somit Steuereinnahmen in Höhe von 9 Milliarden Euro.
Und zur Diskussion um die Übergewinnsteuer hat Sabrina Fritz vom Südwestrundfunk diese Meinung.
Der Staat soll nicht in den Markt eingreifen, sagen Wissenschaftler. Das macht er aber doch ohnehin die ganze Zeit. Er gibt Milliarden für Elektroautos oder neue Medikamente oder dass wir günstig mit der Bahn fahren. Merken Sie etwas? In all diesen Fällen gibt der Staat etwas und alle sind ganz leise. Wenn er aber etwas nimmt, ist der Aufschrei groß. Zumindest bei der Wirtschaft oder allen, die ihr nahestehen. Der Staat kann aber nicht immer nur geben. Er muss auch mal nehmen. Vor allem, wenn enorme Aufgaben wie Klimarettung und Aufrüstung vor der Tür stehen. Und deshalb finde ich einen größeren Beitrag der Öl- und Gasindustrie durchaus legitim. Ihre Gewinne sind nicht durch unternehmerisches Risiko oder tolle Erfindungen entstanden, sondern durch einen Krieg, politische Fehlentscheidungen und eine Pandemie. Die Industrie kann einfach zusehen, wie die Milliarden aus dem Bohrloch sprudeln. Energie brauchen wir aber alle und deshalb muss entweder auf die Preise ein Deckel drauf oder ein Teil der Gewinne kommt wieder der Allgemeinheit zugute, die unter den hohen Preisen leidet. Das sieht man selbst im wirtschaftsfreundlichen England ähnlich. Und es gilt durchaus auch für andere Branchen. Sollten Unternehmen Jahr für Jahr mit nur einem Impfstoff Milliarden verdienen, darf man gerne auch für Pharmakonzerne eine Übergewinnsteuer diskutieren. Der Finanzminister und seine wissenschaftlichen Berater sind gegen eine Übergewinnsteuer. Bei der Übergewinnsteuer geht es aber nicht nur um die reine Lehre. Hier geht es um Gerechtigkeit.
Die Meinung von Sabrina Fritz. Wir haben es am Anfang der Sendung schon mal kurz gesagt. Auf Verbraucher kommt mit der Gasumlage eine zusätzliche finanzielle Belastung zu und vielleicht damit auch noch die Mehrwertsteuer darauf. Das Bundesfinanzministerium erklärt, man suche nach Wegen, um diese finanzielle Zusatzbelastung zur anderen finanziellen Belastung zu vermeiden. Schalten wir zu Daniel Pokraka aus unserem Hauptstadtstudio. Was hört man denn aus den Ministerien? Wird es eine Mehrwertsteuer geben?
Also wenn es nach den beiden Ministern geht, nach Christian Lindner und Robert Habeck, dann gibt es diese Mehrwertsteuer zusätzlich auf die Gasumlage nicht. Das Problem ist die Mehrwertsteuerrichtlinie der Europäischen Union, denn die sagt, es muss in diesen Fällen schon auf eine Umlage auch eine Mehrwertsteuer drauf. Und jetzt haben wir heute in Berlin hier zwei unterschiedliche Dinge gehört. Einmal, wenn der politische Wille da ist, dann findet man schon eine Lösung und es wird ja tatsächlich geprüft, wie man da drum rumkommt. Auf der anderen Seite haben wir aber auch gehört, nein, diese Richtlinie ist eigentlich völlig klar in dieser Sache. Da muss eine Mehrwertsteuer drauf. Da kann man nicht einfach drum rum. Also wir wollen mal schauen, wie diese Prüfung dann ausgeht.
Falls es ohne die Steuer nicht geht, wie kann man denn dann die Gaskunden entlasten?
Naja, wenn wir auf den Herbst gucken, da sind ja einige Entlastungen sowieso schon im Gespräch. Da geht es zum Beispiel um steuerliche Entlastungen, wie die Pendlerpauschale vielleicht oder wie die kalte Progression, den Abbau der kalten Progression. Das sind Dinge, die vor allen Dingen Menschen zugutekommen, die relativ viel Steuern zahlen, weil sie gut verdienen. Es gibt andere Möglichkeiten wie direkte Zuschüsse, zum Beispiel einen Kinderbonus, einen Energiebonus, was wir ja auch schon hatten. Es hilft relativ eher Geringverdienern. Wenn man jetzt aber Gaskunden speziell treffen will, also Gaskunden speziell entlasten, dann muss man letztlich eigentlich den Gasverbrauch wieder subventionieren. Ist die Frage, ob das wirklich jemand möchte.
Vielen Dank, Daniel Pokraka nach Berlin. Ursprünglich hatte die deutsche Politik einen klaren Plan, den Kohleausstieg bis spätestens 2038. Die aktuelle Koalition spricht sogar von idealerweise bis 2030. Daran will sie festhalten. Im Fall eines Lieferstopps vom russischen Erdgas droht Deutschland Experten zufolge allerdings eine schwere Wirtschaftskrise. Deshalb hat die Ampel kurzfristig einen zweiten Plan. Kohle statt Gas. Das Steinkohlekraftwerk Merum in Niedersachsen ist das erste, das wieder hochgefahren wurde, wird aber nicht das einzige bleiben. Wer hätte das mal gedacht? Um Erdgas zu sparen, werden jetzt klimaunfreundliche Kohlekraftwerke reaktiviert. Doch beim Comeback der Kohle gibt es erhebliche Probleme. David Sions.
Diese Kohle soll uns durch den Winter bringen. Hier am Kraftwerk in Bergkamen lagern 90.000 Tonnen. Steinkohle wird in Deutschland nicht mehr gefördert. Sie muss also von weit weg hier ins Ruhrgebiet gebracht werden.
Unsere Kohle kommt aus Australien, Südafrika, Kolumbien, USA. Das sind so die Hauptanlieferländer.
Die Kohle kommt per Schiff zum Kraftwerk über diesen Kanal. Der Transport ist derzeit aber schwierig, weil die Flüsse wegen der Trockenheit nur wenig Wasser führen.
Mit der Niedrigwassersituation auf dem Rhein kommen die Schiffe natürlich mit weniger Fracht hier an. Und weniger Fracht bedeutet, unsere Läger werden weniger schnell voll. Aber das große Problem wird ja sein, Wenn weniger Gas verstromt wird, werden wir aller Voraussicht nach im Winter und Herbst weiter stark gefordert sein.
Die plötzliche Renaissance der Kohle ist auch für die Schifffahrtsbranche schwer zu bewältigen.
Wenn die Politik dann sagt, ja, wir werfen jetzt die Kraftwerke wieder an und jetzt muss es auf Knopfdruck ganz viel Steinkohle transportiert werden, dann stellt das schon eine gewisse Herausforderung dar, weil wir haben nur eine bestimmte Anzahl an Schiffen, die man dafür nutzen kann. Und wenn die Schiffe jetzt zurzeit in anderen Märkten gebunden sind, dann muss man gucken, dass man diesen Steinkohletransportmarkt auch wieder bedient bekommt.
Statt per Schiff könnte die Kohle verstärkt über die Schiene transportiert werden. Aber auch hier ist es eng.
Wir bewegen uns natürlich jetzt in einer Zeit, in der die Schiene im Grunde genommen aus allen Nähten platzt. Wir haben einen wahnsinnigen Hochlauf an Investitionen im Netz, große Baustellen im Netz. Das heißt, es fehlen heute schon Kapazitäten im Netz. Jetzt käme noch der zusätzliche Hochlauf der Kohletransporte und das stellt uns vor riesengroße Herausforderungen.
Hinzu kommt, Güterwaggons und Personal sind knapp. Auch die Kohlekraftwerke brauchen schnell Personal. Der Branchenriese RWE will mehrere Blöcke seiner Braunkohlekraftwerke reaktivieren und sucht dafür einige hundert Mitarbeiter. Das Steinkohlekraftwerk der STEAG in Bergkamen sollte eigentlich Ende Oktober außer Betrieb gehen. Jetzt, wo es wohl doch weitergeht, musste die Personalplanung wieder geändert werden.
Zum einen sind Mitarbeiter, die uns verlassen haben, weil die Zukunft letztendlich ja nicht klar voraussehbar war, zu uns zurückgekommen. Die haben uns angesprochen oder wir haben die Mitarbeiter angesprochen. Die sind dann wieder eingestellt worden. Und es gibt auch Mitarbeiter anderer Kraftwerke, die außer Betrieb genommen worden sind, die sich bei uns beworben haben und hier auch zunächst eine Zukunft haben.
Ludger Trümper sagt, für ihn und seine Truppe sei es ein gutes Gefühl, wieder gebraucht zu werden. Jetzt, wo die Kohle wieder eine größere Rolle spielen soll.
Gehen wir ins Ausland. Aus der Ukraine gibt es weitere Getreidelieferungen. Am Montag sind 3 Frachter mit Mais aus Schwarzmeerhäfen ausgelaufen. Diese Transporte hat auch der türkische Präsident Erdogan mit möglich gemacht, gemeinsam mit den UN als Vermittler bei dem entsprechenden Abkommen. Doch Erdogan macht als Präsident eines NATO-Landes aber eben auch mitten im Krieg neue Geschäfte mit Wladimir Putin. Eigentlich undenkbar. Bei seinem Besuch heute im russischen Sotschi sprach Erdogan von einer ganz neuen Seite der Beziehungen, die aufgeschlagen werde. Über den Tag am Schwarzen Meer berichtet Ina Ruck.
Schon zum zweiten Mal innerhalb weniger Wochen treffen sie sich. Die ganze Welt, wird Erdogan später scherzen, blicke nun auf Sotschi und frage sich, was da besprochen werde. Putin ist er sehr willkommen, zeigen diese Bilder doch, dass Putin nicht so isoliert ist, wie man es im Westen gern hätte. Denn Erdogan redet nicht nur mit ihm, er hilft ihm, die westlichen Sanktionen abzufedern und die Türkei ist wichtiges Transitland. Die Turkstream-Pipeline, die wir gemeinsam gebaut haben, ist jetzt die wichtigste Arterie für den Transport russischen Gases nach Europa und im Unterschied zu allen anderen funktioniert sie. Europa, so Putin, müsse sich doch bei der Türkei bedanken, dass sie das Gas nach Westen befördere. Im Gegenzug lobt auch Erdogan, Moskau spiele eine wichtige Rolle auf der Weltbühne. 4 Stunden sitzen die beiden zusammen, eine Pressekonferenz geben sie nicht. Später im Fernsehen spricht Russlands Vizepremier von einem neuen Niveau der Beziehungen. Die Präsidenten haben vereinbart, dass die Türkei unsere Gaslieferungen ab jetzt teilweise in Rubel bezahlt. In Wirtschaft und Energiefragen will man enger zusammenarbeiten. In der gemeinsamen Erklärung dazu steht wenig Konkretes, aber ein nächstes Treffen, diesmal in der Türkei, ist verabredet. Unterdessen zeigen Erdogans Vermittlungsbemühungen in Sachen Ukraine kleine Erfolge. Heute verließen 3 weitere Schiffe mit Getreide ukrainische Häfen, Teil einer Vereinbarung, die unter Vermittlung der UN und der Türkei zustande kam. Bei den Gesprächen heute ging es auch darum, dass auch russische Getreide- und Düngemittellieferungen wieder ungehinderten Zugang zum Weltmarkt bekommen sollen. Was da in Sotschi sonst noch besprochen wurde, wird die Welt möglicherweise erst später erfahren. Putin jedenfalls wirkte nicht unzufrieden.
In der Ukraine gibt es derzeit Orte, wo nach außen hin das Leben und der Tag ihren gewohnten Lauf nehmen. Fast schon normal wirken, wie hier in Lviv im Westen des Landes. Im Osten, rund um Donetsk, wo täglich gekämpft wird, sind solche Bilder wohl selten zu finden. Doch im gesamten Land gibt es eine weitere Front. Die Sprache als Zeichen, wo man steht. Sie ist Teil des Krieges geworden. Ein Konfliktfeld, bei dem es um Russisch gegen Ukrainisch und Ukrainisch gegen Russisch geht. Isabel Chayani.
Man rutscht so naiv ins Gespräch und sagt, schön dieses Kiew, und ist mitten in einem Konflikt. Ich habe nämlich Kiew russisch ausgesprochen. Russen sagen Kiew. Das ist aber nicht richtig.
Kiew.
Es ist Kiew, nicht Kiew. Russisch und Ukrainisch sind zwei verschiedene Sprachen, ungefähr so wie Deutsch und Niederländisch. Die Ukraine ist eigentlich zweisprachig. Der Westen eher ukrainisch, der Osten russisch. Und dann kam der Krieg. Und die Ukraine erlebt eine regelrechte Revolution der ukrainischen Sprache. Für kleine Coffeeshops wie unseren gibt es ein Gesetz, dass jeder mit den Kunden ukrainisch sprechen muss. Wie ist das für dich? Ja, ich habe vor 3 Jahren zu ukrainisch gewechselt. Jetzt in diesen schweren Zeiten in der Ukraine ist es, glaube ich, noch wichtiger, ukrainisch zu sprechen, weil es die Menschen vereint. Ich ziehe es vor, Patriot zu sein. Also spreche ich nur ukrainisch. Hier im Blur Coffee Shop in Kiew sprechen sie tunlichst wenig Russisch. Dabei war Kiew bis vor dem Krieg russischsprachig. Jetzt spricht man viel mehr ukrainisch. Per Gesetz müssen auch Medien auf ukrainisch sein. Was aber, wenn man weiter russisch spricht? Ich komme zum Beispiel zu diesem Barista und er spricht mich auf ukrainisch an. Und dann habe ich diesen unsicheren Moment. Früher hätte ich einfach auf russisch geantwortet, aber jetzt ist der Druck zu groß und es ist mir peinlich, russisch zu sprechen. Wer russisch spricht, könnte ja Agent oder mindestens pro-russisch sein oder setzt sich diesem Verdacht aus. Also die Teilung hier ist ideologisch. Du entscheidest selbst, wo du stehst. Ich sehe das so, dass die Sprache ein Indikator dafür ist, auf welcher Seite du stehst. Wer will schon dieselbe Sprache wie der Feind sprechen? Viele Menschen in der Ukraine lieben ihr Land und dazu gehört unbedingt auch die Sprache. Aber vor allem für ältere Menschen kann das ein echtes Problem sein. Für sie ist die erste Sprache oft Russisch. Die zweite Sprache, Ukrainisch, müssen etliche erst wieder aktivieren. Es ist wie eine Fremdsprache. Wenn sie 75 oder 80 sind oder so, dann ist es schwer, eine neue Sprache zu lernen. Russisch ist doch nicht die Sprache des Feindes. Es ist eine internationale Sprache. Bei der Bank haben die Leute mich neulich gefragt, warum sprechen Sie Russisch? So ist selbst das einfache Miteinandersprechen in diesem Krieg zu einer empfindlichen Sache geworden. Die Front zwischen Russisch und Ukrainisch führt durch jedes Herz, jeden Kopf, jede Familie. Sie scheint immer da zu sein.
Heute ist der Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern wieder eskaliert. Israels Streitkräfte hatten den Militärchef der militanten Palästinenserorganisation Islamischer Dschihad getötet. Als Gegenreaktion der Palästinenser sind am Abend aus dem Gazastreifen mehrere Raketen auf Israel abgefeuert worden. Nach israelischen Angaben wurden sie vom Raketenabwehrsystem Iron Dome abgefangen. Der palästinensische Militärchef war bei einem gezielten Angriff der Israelis getötet worden. Zuvor hatte Israel mehrere andere Ziele im Gazastreifen getroffen. Dabei kamen nach palästinensischen Angaben mindestens 10 Menschen ums Leben, darunter ein 5-jähriges Kind. Mindestens 65 Menschen seien verletzt worden. Und wir schalten zu unserem Korrespondenten Christian Limpert nach Tel Aviv. Wie gefährlich ist die Eskalation?
Also wenn man auf die Entwicklung der letzten Stunden guckt, dann hat das durchaus das Potenzial zu einer längeren und größeren Eskalation. Eine Prognose ist allerdings sehr schwierig. Die entscheidende Frage der nächsten Stunden und Tage wird sein, wer in diesen Konflikt noch mit einsteigt. Beobachter gehen momentan ja davon aus, dass es in Anführungszeichen nur der islamische Dschihad ist, der da aus Gaza Raketen Richtung Israel feuert. Die Hamas, die ist bislang, hat es bislang bei verbalen Drohungen gelassen. Und es gab 2019 einen ganz ähnlichen Fall. Da hat sich das Ganze nach wenigen Tagen dann wieder beruhigt. Nichtsdestotrotz, hier in Israel ist man auf alles vorbereitet. Am Abend haben auch in Israel die Schutzbunker, die öffentlichen Schutzbunker geöffnet. Und Premierminister Lapid, der hat die Menschen in Israel dazu aufgerufen, in den nächsten Tagen wachsam zu sein, auf die Anweisungen der Sicherheitsbehörden zu reagieren. Und er hat auch gesagt, diese Aktion war notwendig. Es gab eine konkrete Bedrohung, hat aber auch momentan ausgeschlossen, dass er eine große Offensive in Gaza plant. Also man muss abwarten, was der nächste Tag und die nächsten Stunden bringen.
Vielen Dank, Christian Limbert, nach Tel Aviv. Nach Deutschland und zum Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche. Gutachten hatten in den letzten Jahren das zutage gebracht, was nicht zu ertragen ist. Es gab sexualisierte Gewalt gegenüber Minderjährigen und Schutzbefohlenen, oft über eine sehr lange Zeit. Alleine im Erzbistum Köln gab es mindestens 386 Betroffene. Einer davon, ein ehemaliger Ministrant, verklagt nun die Kirche, weil er von einem Priester jahrelang missbraucht worden sein soll. Und fordert als Entschädigung für dieses grauenvolle Leiden, von dem es sogar Bilder gibt, jetzt Schmerzensgeld. Christina Zülke und Vasili Golot.
Georg Menne wurde als Kind über 10 Jahre hinweg von einem Priester vergewaltigt und missbraucht. Immer wieder. Es gibt Bilder von ihm von damals, die schwer zu ertragen sind.
Ich wurde bis auf die Unterhose ausgezogen, gefesselt, kalt abgeduscht. Das diente dann ihm dazu, zu testen, wie weit ich mitgehe.
Der beschuldigte Priester hatte die Taten vor seinem Tod zugegeben. Die Kirche hat ihn erst 2014, also 40 Jahre nach dem Missbrauch, bestraft und Opfer aufgerufen, sich zu melden. Georg Menne bekam eine Anerkennungszahlung von 25.000 Euro. Jetzt klagt er gegen das Erzbistum Köln, fordert 800.000 Euro Schmerzensgeld. Die Verantwortlichen, sagt er, hätten den Missbrauch verhindern können, denn sie wussten schon früh von den Vorwürfen.
Wenn sie ihn da aus dem Verkehr, so sage ich jetzt mal, gezogen hätten nach seinem straffälligen und sadistischen Umgang mit Jugendlichen in St. Drei Königen, wäre es nicht zu den Missbrauchsfällen, die mir, meinen Brüdern und weiteren widerfahren sind, wäre es nicht gekommen.
Einer der grundsätzlichen Vorwürfe, die Kirche hätte Akten vernichtet, die Justiz behindert und ein System der Strafvereitlung errichtet.
Unser Mandant ist in rund 320 Fällen gravierend missbraucht worden, vergewaltigt worden und mit massiver spiritueller Einflussnahme auf ihn, dem es hieß Georg, das ist alles im Sinne von Jesus, alles im Sinne der katholischen Kirche.
Seit heute liegt die Klageschrift beim Landgericht Köln. Weil die Kirche als öffentliche Institution für den Schutz der ihr anvertrauten Kinder verantwortlich sei, könne man sie vor einem Zivilgericht verklagen.
Die Taten sind schon so lange her, dass der Anspruch verjährt ist. Wenn die Kirche sich darauf beruft, dann hat die Klage schlechte Chancen. Wenn die Kirche sich nicht auf Verjährung beruft, und das muss sie nicht, dann ist es möglich, dass der Kläger hier Schmerzensgeld bekommt.
Doch dafür müsste die Kirche als Institution die Verantwortung übernehmen. Eine moralische Frage. Wenn Männer am Ende Recht bekommen sollte, könnte das auch andere ermutigen, auf ihr Recht zu klagen.
Institutionen, das merken wir immer wieder, können sich nicht selbst aufarbeiten. Und deswegen aus meiner Position heraus ist es ganz wichtig, dass endlich der Staat in die Verantwortung geht und ein Recht auf Aufarbeitung für alle Betroffene sexualisierter Gewalt in Kindheit und Jugend einräumt, insbesondere da, wo Fälle verjährt sind.
Auf Fragen nach den konkreten Vorwürfen aus Mennes Klage antwortete das Bistum nicht, da ihm die Klage noch nicht zugegangen sei.
Wir schauen noch einmal ins Ausland. China zeigt sich weiter verärgert über den Taiwan-Besuch von US-Spitzenpolitikerin Pelosi. Peking hatte bereits mit militärischem Säbelrasseln reagiert und legte jetzt mit diplomatischen Mitteln nach. Mehr dazu in den Nachrichten mit Susanne Daubner.
Die chinesische Führung kündigte Sanktionen gegen Pelosi und ihre Angehörigen an. Einzelheiten wurden aber nicht genannt. Außerdem will die Regierung in Peking in mehreren Bereichen zunächst nicht mehr mit den USA zusammenarbeiten, etwa beim Klimaschutz und in Verteidigungsfragen. Gestern hatte die Volksrepublik ein groß angelegtes Militärmanöver vor der Küste von Taiwan gestartet. Als Reaktion darauf bestellten die USA den chinesischen Botschafter ein. In Berlin haben die Einsatzkräfte den Brand im Grunewald weitgehend gelöscht. Die Feuerwehr bekam die Flammen im Umkreis des Polizeisprengplatzes unter Kontrolle. Auf dem Areal selbst herrschen aber teils noch Temperaturen bis zu 700 Grad. Die Feuerwehr kühlt die Gefahrenbereiche zurzeit mit Wasser, damit sie wieder betreten werden können. Dort lagern unter anderem Weltkriegsbomben. Die Autobahn Aarhus und die parallel verlaufende Bahnstrecke sind weiter gesperrt. Gut 6 Monate nach den tödlichen Schüssen auf 2 Polizisten in Rheinland-Pfalz hat ein Prozess um Hasskommentare im Internet begonnen. Vor dem Amtsgericht Idar-Oberstein muss sich ein 56 Jahre alter Mann wegen öffentlicher Aufforderung zu Straftaten verantworten. Er soll kurz nach den Polizistenmorden bei Kusel zur Ermordung weiterer Beamter aufgerufen haben. Den Ermittlungen zufolge ist der Mann Anhänger von Verschwörungstheorien und Reichsbürgerideologien.
Der erste Meister der Fußball-Bundesliga war der erste FC Köln. Jetzt zur 60. Saison erinnert man sich nicht nur in der Stadt am Rhein daran, dass es ja durchaus auch andere Meister als Bayern München gab. Und doch legen sich viele Fans und Funktionäre in Umfragen fest. Der FC Bayern wird es wieder machen. Wie zuletzt 10-mal hintereinander. Das ist sowohl hasenfüßig als auch geschickt. Denn so können alle anderen Mannschaften nur gewinnen und einzig die Münchner richtig verlieren. Und vielleicht hält ja am Ende doch jemand anderes die Schale in den Händen. Heute beginnt die Saison und der Titelverteidiger macht gerade bei Eintracht Frankfurt das Auftaktspiel. Thorsten Winkler.
Auf geht's in die Jubiläumssaison. Die Bundesliga startet zum 60. Mal. Endlich rollt und fliegt der Ball wieder.
Ich freue mich auf tolle Spiele, tolle Tore, auf tolle Stadien mit Atmosphäre. Ich glaube, das macht die Bundesliga auch aus.
Bei den Bayern soll Lewandowski-Ersatz Sadio Mané vom FC Liverpool das Toreschießen übernehmen. Sein Trainer schon begeistert.
Richtung Spiel merkt man schon, wie er den Spannungsbogen aufbaut und wie aktiv er jetzt auch im Training ist, wie viel er coacht. Da sieht man, dass er weiß, wenn es wichtig wird, dass er dann auch gebraucht wird und da sein muss.
Potenzieller Nachfolger für den abgewanderten Erling Haaland. Bei Borussia Dortmund sollte der Franzose Sébastien Haller sein. Doch der ist schwer erkrankt und wird länger ausfallen. Bei Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt sind alle Augen auf Rio-Weltmeister und Bundesliga-Rückkehrer Mario Götze gerichtet.
Wir werden auf jeden Fall einen Mario Götze mit viel Spielfreude, in einer tollen Verfassung sehen. Und das wünsche ich mir auch, dass er einfach Spaß am Fußball hat.
2 neue alte Bekannte sind wieder im Fußball-Oberhaus zurück. Mit Werder Bremen und Schalke 04, 2 Vereine mit Bundesliga-Tradition pur, die von vielen schmerzlich vermisst wurden. Insgesamt 7 Vereine starten mit 9 Trainern, darunter Edin Terzic beim BVB oder in Mönchengladbach Daniel Farke, ein Liga-Neuling. Und wer wird Meister?
Ja, die Titelfavoriten sind recht einfach zu benennen. Klar, FC Bayern München, Borussia Dortmund und Leipzig. Bayern München, brauchen wir nicht drüber reden. Sie sind der große Favorit. Sie haben eine unglaubliche Qualität in ihren Reihen. Und es hängt dann natürlich von ihnen ab, ob sie sich belohnen oder nicht.
Fragt sich also nur, eigentlich wie immer, ob in dieser Saison die Bayern vielleicht doch mal vom Meisterthron gestoßen werden können.
Wir sind am Wochenende angekommen. Carsten, was erwartet uns denn für ein Wetter?
Und uns erwartet im Großen und Ganzen ein sehr sonniges Wochenende. Und das bei deutlich angenehmeren Temperaturen als die große Hitze, die wir gestern vor allem hatten und auch heute noch. Vor allem im Süden und im Südosten hatten hier die heutigen Nachmittagstemperaturen von 15 Uhr im Süden. Und im Südosten gab es noch Reste der Hitze mit 36 bis 37 Grad. Gleichzeitig war es im Nordwesten schon deutlich kühler. Und morgen sieht das Ganze überall sehr gemäßigt aus. Temperaturgleichverteilung, die große Hitze ist weg. Im Norden haben wir morgen 20 bis 23, im Süden 23 bis 28 Grad. Damit wird der morgige Tag auch der Tiefpunkt der Abkühlung sein, denn ab Sonntag steigen die Temperaturen wieder an, wie wir hier sehen. Und Mitte nächster Woche werden wir wieder viele Tage im Bereich von rund 30 Grad oder darüber erleben. Dieser Luftmassenwechsel, der gerade noch im Gange ist, den sehen wir vor allem auf den Radarbildern im Süden unseres Landes. Kräftige Gewitter mit Hagel, mit Sturmböen, mit Starkregen ziehen sich gerade vom Bodensee in Richtung Bayern und die werden dort auch noch in den nächsten Stunden weiterhin aktiv sein. Deshalb mit Achtungszeichen, heute Nacht in den nächsten Stunden wird es also hier im Süden Deutschlands weitere Schauer und Gewitter geben. Wenn wir es mal überschalten in Richtung Wettervorschaufilm, dann sehen wir das. Hier wird es also noch wirklich turbulent sein in der Nacht, auch krachen mit Blitz und Donner. Ansonsten klart es auf, es gibt eine ruhige Nacht und eben in weiten Teilen Deutschlands einen sehr sonnigen Tag. Morgen tagsüber letzte Schauer und Gewitter noch am Alpenrand. Das lässt dann zum Abend hier auch nach. Etwas dichtere Wolkenfelder kann es ab und zu im Norden geben und vielleicht mal vereinzelt im Norden Niedersachsens 2-3 Regentropfen. Die Temperaturen, dort wo es aufklart, in der norddeutschen Tiefebene, zum Teil mal wieder Tiefstwerte von unter 10 Grad, in der Restwärme immer noch mild mit 15 bis 19 Grad. Tagsüber dann, wie schon gezeigt, im Norden 20 bis 23, im Süden 23 bis 28 Grad. Die weiteren Aussichten, Sonntag und Montag viel Sonnenschein, am ehesten im Norden ein paar Wolkenfelder. Die Temperaturen steigen an, am Sonntag bis auf 31, am Montag schon wieder 24 bis 32 Grad.
Bei den Aussichten freut man sich auf Regen. Vielen Dank, Carsten. Das waren die Tagesthemen. Hier geht es weiter mit einem Polizeiruf 110 aus Magdeburg. Morgen begrüßt Sie hier an dieser Stelle Helge Fust. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und ein entspanntes Wochenende. Tschüss.